Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Wenn ich an Wild- und Heilpflanzen denke, dann kommen mir Felder in den Sinn, Waldlichtungen oder böschigen und lauschigen Bächle. Dort gibt sie natürlich auch, die Wildkräuter und Heilpflanzen. Auch von der Sarah Zehnder habe ich gelernt, von einer Phytotherapeutin und Kursleiterin von Grünkraft in Zürich, dass zum Beispiel Wildkräuter auch zumindest in der Stadt wachsen und dass die meisten Wildkräuter auch Heilpflanzen sind. Die sind sogar recht gern da, weil viele Stadtgärtnereien immer mehr auf Pestizide oder künstliche Dünger verzichten. Und so bin ich an einem schönen Märznachmittag im Park vom Zürcher Platzspitz gestanden, rund um den Bahnhof mit seinen Zügen, das Landesmuseum und viel Verkehr, Strassen, Bus und Tramli. In dieser Episode geht es darum, wie wir die Pflanzen finden und sammeln sollten, wie wir mit ihnen eine Beziehung aufbauen könnten, wo wir vorsichtig sein müssen, denn zu viel von einer chemischen Substanz in einer Pflanze ist auch nicht gut, und ob wir Wildkräuter im eigenen Garten könnten haben. Zuerst habe ich Sarah Zehnder aber gefragt, ob es hier am Platzspitz wirklich auch Wild- und Heilpflanzen gibt.
Auf jeden Fall. Also wenn ich hier am Boden schaue, sehe ich auf kleinstem Raum, wo wir jetzt stehen, sehe ich Brennnessel, ich sehe den Gundermann, ich sehe das Gänseblümchen, ich sehe Spitzwegrich, ich sehe den Löwenzahn, ich sehe einen Eiben, der vor uns steht, ich sehe das Efeu, ich sehe dort hinten das Labkraut, das Wiesenlabkraut. Ganz viele von diesen Pflanzen sind natürlich essbare Wildpflanzen und die anderen sind Unheilpflanzen.
Kannst du kurz sagen, Brennnesseln ist ja, man weiss ein bisschen, ob man kann die im Garten brauchen zum Düngen, aber ist das sonst auch noch eine Heilpflanze?
Ich bücke mich jetzt schnell zu unten runter, dass du sie siehst. Ganz genau, du siehst da die uns so gerne stechen. Gell? Wir sind alle schon mal von einer Brennnessel gestochen worden. Was viele nicht wissen, ist, wenn ich sie so hinten habe und gegen vorne streiche, dann brechen die ab, die Brennhaare. Unter dem Mikroskop sehen sie übrigens aus wie so Kanülen. Und darum gehen sie auch so leicht in die Haut und geben ihr ein Gift ab. Und dann kannst du sie eigentlich so essen. So brennen sie nicht mehr, wenn ich sie gegen vorne streiche. Brennnessel hat super, super viel Eisen zum Beispiel drin. Sehr viele diverse Zuckerverbindungen, sogar im grünen Blatt hat es Protein. Seit dem Essen, es ist Schoki aus der Natur oder Traubenzucker aus der Natur. Also wenn man mal müde ist oder mit seinen Kindern irgendwo bergauf läuft, ist Brennnessel eine, die man immer am Wegrand ein bisschen pflücken darf. Es wäre also eine Survival-Pflanze. Also einfach von der Brennnessel allein könnte man mehrere Wochen überleben.
Wow, Wahnsinn!
Das ist wirklich eine tolle und eine super Heilpflanze bei diversen rheumatischen Beschwerden, innerlich, äußerlich, sehr entgiftend. Das ist auch im Moment eine gute Heilpflanze zum Entschlocken.
Zum Frühling eigentlich noch
Frühling ein bisschen begrüssen.
Detoxen, genau. Wie man so schön
Detoxen,
sagt. Gell?
Ja, genau.
Es hast noch zwei oder drei, mindestens drei, vier andere genannt.
Genau, den Spitzwegwicht kennen wir, wahrscheinlich die meisten kennen den. Du siehst, erkennt man gut an diesen fünf Blattnerven. Auch jetzt in der Wildkräuterküche natürlich eine von den Zutaten, die man auch braucht, um die grüne Suppe zu machen. All die grüne Suppe, das ist so eine alt überlieferte, traditionelle Suppe, die man den Frühling begrüßt. Neun Kräutersuppe heisst sie, auch die grüne Donnerstagssuppe. Die hat man traditionell mit der Christianisierung am grünen Donnerstag verspissen. Und die besteht aus 9 verschiedenen Pflanzen, die im Moment wachsen. Und der Spitzwegrich kann eine davon sein. Äußerlich wendet man den Spitzwegrich an bei diversen Insektenstichen, wirkt ganz stark antibakteriell, desinfizierend auf Wunden. Und ich finde, er hat ein super feines Pilzaroma, wenn man es ein bisschen auskocht.
Meine ich das nur? Oder ich stelle mir das bitter vor? Oder meine ich das nur?
Nein, der Spitzwegrich hat eher relativ viel Gerbstoff drin. Also er zieht eher zusammen, anstatt dass er bitter ist. Aber vielleicht schmeckst du es jetzt schon so. Wenn du jetzt ein bisschen schmeckst, schmeckst du vielleicht das Wiesen-Champignon-Aroma. Das ist das, was rauskommt, wenn man kocht. Aber natürlich kannst du jetzt in Smoothies rein tun, was auch immer. Also die ganzen Pflanzen, die du hier siehst, die haben bis zu 40 Mal höhere Mineralstoffwerte, teilweise als im Salat oder etc. aus dem Supermarkt.
Das was heisst, es würde auch länger, wenn man in einem normalen Salat und so ein bisschen beimischt?
Auf jeden Fall, genau. Vor allem mit Kind, gerade wenn es um Bittersachen geht, gerade Löwenzahn oder so, würde ich das so machen. Und einfach klein anfangen, vielleicht nicht gerade einen Topf, weil es sind auch sehr stoffwechselanregend. Von dem her willst du nicht gerade am, wenn du nicht gewöhnt bist, gerade am Anfang des Frühlings.
So die grüne Suppe am grünen Donnerstag ist dann gerade ein bisschen kräftige Sache.
Das ist sicher gut anregend. Und wenn du nicht gewöhnt bist, dann ist es vielleicht ein kleines Schälchen voll.
Okay. Aber der Körper kann sich daran gewöhnen, an die Intensität dieser Wildkräuter.
Auf jeden Fall. Und es ist extrem wichtig, weil du hast ja eben, durch das so eine höhere Mineralstoffversorgung hast, du hast so viel mehr Vitamine. Oder die Brennnesseln hat einen höheren Eisenwert als jedes Fleisch. Plus kannst auch das Eisen der Brennnesseln ist viel besser aufnehmbar für unseren Körper, weil die Moleküle viel kleiner sind. Zusätzlich hat es super viel Vitamin C drin, das man auch braucht. Also da hast du wie eigentlich, also nur auf diesen zwei Metern da jetzt vor uns, mitten im Park, hast
du einen richtig gedeckten Tisch.
Hast einen gedeckten Tisch, absolut.
Also jetzt nur noch mal kurz, wenn ich so eine Brennnessel unten packe am Stiel, und dann streich über, von hinten über Blätterstrich, dann tun sie einigermaßen neutralisieren, was also Brennwirkung ist.
Ja, am Stiel hat es auch Brennhaar. Von dem her, du wirst dich stechen, aber das Stechen, ich finde immer, oder ich sage das auch meinen Kursteilnehmern, hey, lasst euch stechen, weil das Stechen ist das, was wir wollen, was hilft gegen zum Beispiel eben rheumatische Beschwerden oder entzündlich-rheumatische Beschwerden. Das ist das Stechen, das man will. Und ich sage dann einfach immer, an der rechten Hand weniger Rheumatismus. Plus gibt es jedes Mal einen Serotonin-Kick. Finde ich auch okay. und man gewöhnt sich wirklich, ihr gewöhnt euch alle an das Stechen. Also es ist nicht mehr schlimm.
Die hat so einen schlechten Ruf, die Pflanzen, und die ist ja eigentlich genial.
Also, ja.
Verrückt, absolut. Ja. Aber jetzt, wenn man sie kocht,
dann sticht es nicht.
Dann sticht es nicht.
Nein, du kannst sie auch mit heißem Wasser übergießen oder kurz mit dem Wallholz drüber fahren. Dann sticht es auch nicht mehr. Und meistens, wenn du sie pflückst, schon wenn sie zu Hause ankommt, in einem Stoffsäckchen, dann sticht sie schon viel weniger. Genau.
Dings habe ich immer so spannend gefunden. Also kontrovers ist der Löwenzahn. Ich finde es ein wunderschönes, ja. Gel, oder? Am Anfang vom Jahr. Jetzt. Und jetzt mein Lebenspartner jagt die so richtig auf der Wiese, oder? Der will sie einfach nicht im Garten haben. Und ich habe immer gefunden, ist so schade, ist so toll. Ja. Aber die kann man ja auch essen, gell?
Auf jeden Fall. Das ist also eine Bitterstoffheilpflanze. Das ist auch jetzt gerade im Moment ein Superkraut zum Entgiften, zum den Stoffwechsel anregen. Dann würde ich oder auch Leber- und Gallenprotektion. Da würde ich ihm, deinem Partner lieber empfehlen, du isst doch einfach pro Tag einen von denen, tu ihn aus, einen von denen und tu ihn in deinen Salat schnetzeln, wenigstens kommt er in einen guten Ort. Ja, sie vermehren sich natürlich sehr schnell, wenn der Boden sehr stickstoffhaltig ist. Und das haben viele Leute den halt nicht gern, weil es so ein Tiefwurzler ist.
Was ich heute Morgen noch gesehen habe, beim Bus, weil ich dachte, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, wie das in Bern aussieht. Und bin mit dem Bus entlang von einem Hang gefahren. Und dann habe ich gesehen, am Hang hat schon Bärlauch
gehabt. Überall. Ja, davor jetzt auch, gerade beim Plattspitz, gerade auf der Seite, würden wir auch den Bärlauch jetzt sehen.
Und das ist auch so etwas Gesundes, oder?
Absolut, ja. Auf jeden Fall stark blutreinigend und auch gerade nach zum Beispiel Antibiotika-Kuren. Sehr gut für die Darmflora wieder aufzubauen. Oder gegen Parasiten gibt es jetzt heute nicht mehr so viel. Aber gleich, ich glaube, der Darm ist sehr ein zentrales, wichtiges Element in unserer Gesundheit. Und dort ist es sicher super, dort präventiv im Moment, wenn es schon wächst, dass wir uns wirklich von den Sachen ernähren, die uns die Natur im Moment gibt. Dann glaube ich, tun wir uns sehr viel Gutes.
Die Eibe, von der habe ich aber jetzt Respekt, oder? Weil ich weiss, dass sogar Rösser rumkippen, wenn sie zu viel davon fressen. Genau. Aber du denkst, die hat doch, mit der kann man auch etwas anfangen.
Das ist eine Heilpflanze in der Krebstherapie. Genau, also wie der Paracelsus schon gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Das ist eine ganz starke Heilpflanze. alles ist tödlich giftig gefunden, außer der rote Samenmantel. Weißt, im Herbst, wenn dann die Beere kommen. Der rote Samenmantel, der ist sogar super lecker. Einfach sehr wichtig, dass man den Innenteil wieder rausspuckt, weil auch der ist tödlich giftig. Also nicht empfehlenswert in dem Sinn. Nicht nachahmigs.
Man muss wissen, was man mit der macht.
Sehr gut wissen, was man macht. Und auf keinen Fall Selbstversuche machen mit den Eiben, das gar nicht.
Ja.
Aber ganz ein, auch eine wichtige Pflanze war früher zum Bogen bauen. Also die ganze Armbrüste, überall, wo man starkes Holz braucht. Viel Flexibilität hat Eiben so den Zweck erfüllt dafür.
Ich habe gerade ein lustiges Erlebnis. Ich habe zwei junge Katzen und die dürfen jetzt langsam raus. Und der Numa, mein Kater, ist gestern die Eiben drauf und nicht mehr oben runtergekommen vor etwa 5 Minuten, weil er nicht wusste, wie er jetzt wieder oben runter soll steigen. Er ist dann so irgendwie noch oben runtergerutscht. Aber er hat eine ganz andere Eibenerfahrung gemacht.
Ja, meine Katze hat auch eine gute Eibenerfahrung. Und zwar, die Eibe hat so viel Gift drin, dass meine Katze früher immer, wenn es heiss geworden ist, unter die Eiben gelegen ist. Und ich habe wirklich immer gedacht, was macht sie dort? Aber nur in heissen Sommertagen. Bis ich das auch mal versucht habe und dann gemerkt, ich habe recht fest Kopfweh bekommen. Und dann, und das Gift von der Eibe, das löst sich so bei 5, 26 Grad und ist sehr schwer. Und das langt wahrscheinlich, dass es ein bisschen gut
belämmerte
Scheiben hat. Ich habe sehr fest Kopfweh. Wirklich, ich habe es gemerkt, ich habe Kopfweh bekommen. Ja.
Uiuiui.
Also 2 Kilo Büsi. Ja, das spürt es wahrscheinlich anders.
Das spürt das sicher.
Also ja, es ist eine starke Heilpflanze und sehr giftige.
Du hast noch mal eine genannt, das Labkraut. Aber wir können mal bis dafür laufen.
Ja, der ist auch so spannend, weil den schmeckst du noch. Das ist der Gundermann, kennst du den?
Ah, nein.
Da musst du mal dran reiben.
Mhm.
Und wenn du gerne Geissenkäse hast, dann hast du ihn wahrscheinlich gerne. Das ist ein Aroma.
Ja, stimmt.
Eine aromatische Wildpflanze.
Mhm. Der hat so blaue Blümchen, gell?
Genau, gehört so der Lippenblüter, so wie zum Beispiel der Basilikum oder die Pfeffermünze auch. Hat ja die gleichen Blümchen, wenn du ihn gut anschaust.
Mhm.
Und dadurch, dass er so stark schmeckt, also eben die Aromastoffe, kann man natürlich super in der Wildkräuterküche brauchen als Gewürz.
Mhm.
Oder als Kräutersalz daraus machen. Ich finde, er passt sehr gut zu Geissenkäse oder so. Ja.
Eigentlich, du bietest ja Kurs an, gell?
Genau.
Man kann mit dir zusammen in Stadtnähe zum Beispiel Wildkräuter sammeln.
In der Stadt oder in Stadtnähe oder in der Wildnis, genau. Wo auch immer.
Kommen dann so eigentlich so in Anführungszeichen Gourmet zu dir? Also Leute, die wirklich wissen oder Lust darauf haben, noch eine andere Würze reinzubringen in ihr Essen?
Ja, das gibt es Leute. Oder einfach, wo ein bisschen über den Tellerrand anfangen zu schauen, auch Köche, die über den Tellerrand anfangen zu schauen und merkt, oh, es hat ja eigentlich eben zu jeder Jahreszeit hat es andere Sachen, hat es andere Geschmäcker, hat es andere Wirkungsweisen. Das ist natürlich total spannend, auch in einer modernen Küche, oder? Und passt natürlich mit dem ökologischen Aspekt eigentlich jede Küche.
Dann denke ich immer, oh, dreckig, Feinstaub, Abrieb von der Pneu, eben sicher noch mehr Stickstoff als auf dem Land, das stimmt so auch nicht mehr, das weiss ich einfach drüber. Aber sind denn die Wildkräuter, die hier wachsen, gesund oder sind sie in Anführungszeichen vergiftet?
Was ich darauf schaue, ist schon, dass ich nicht gerade neben einer Strasse, also ich schaue, dass ich einen gewissen Abstand zu einer Strasse habe, aber sobald da hat es ja ein paar, da hat es hat's Wasser dazwischen, dann hat es Bäume dazwischen. Das sind gesunde Pflanzen. Plus hat die Grünstadt Zürich tut nur biologisch wirtschaften. Das heisst, die haben weder Gift drauf, noch irgendwelche gefährlichen Pestizide, die ich die in der Landwirtschaft eigentlich jeder Landwirt braucht und was viel bedenklicher ist. Also schlussendlich als hier in der Stadt. Und ja, wie du gesagt hast, Schwermetall oder so.
Das fliegt,
das,
oder?
Das fliegt.
Das fliegt leider bis in unsere Wälder rein.
Genau, und wenn ich atme, atme ich es auch ein.
Also zum Beispiel hat mir mal jemand erzählt, in Förster, die vielen Brennnesseln in den Wäldern oder die vielen Brombeere hat mit dem Stickstoffgehalt zu tun, in den Wäldern unterdessen. Oder? Die haben das einfach gern und dann wachsen die einfach wie wild, oder?
Genau. Und vor allem im Boden, oder? Du siehst ja auch häufig, hat es auf Feldern, dort wo der Bauer meistens irgendwo seine Gülle abschüttet oder auch auf Feldern, wo die Hunde viel anbisseln oder der Bauer um einen Baum hier und da bisseln, dort wachsen Brennnesseln lieber, weil sie gerne Stickstoff haben. Mhm. Genau. Und das ist so, aber die Pflanzen können extrem gut mit dem Übermass umgehen und selber Stoff wechseln. Also, das ist nicht so ein Problem. Es gibt Pflanzen, die Schwermetall aufnehmen, zum Beispiel das Johanniskraut. Ja, da muss man einfach darauf achten, wenn man aus diesen Pflanzen etwas herstellen
will. Und ich würde mal meinen, die dann wirklich sozusagen so gute Segel haben, von biologisch angebauten, dann wird man das auch nachweisen müssen, dass sie einigermaßen giftfrei sind.
Die sind geprüft, ja.
Ja, und das Zweite, was mir so durch den Kopf geht, ist, wenn jetzt alle würden anfangen, Wildkräuter zu sammeln in der Stadt, würden sie sie irgendwann einmal ausrotten, was das passiert denn?
Also wenn alle würden anfangen, dann hätten wir es wieder, wie überall auf der Erde, ein riesen Ungleichgewicht. Aber das, also, so wie es jetzt ist, ist das kein Thema. Aber wenn alle würden anfangen, dann müsste man sicher extrem gut darauf schauen, wo geht man sammeln und wirklich die Natur halt respektieren und kleinste Lebewesen respektieren, wo es extrem viel wichtiger ist für sie. Und wenn man sieht, hey, bei dem, da haben wir jetzt glaube ich die Bärlauch dran, da hat jetzt schon jemand durchgerast oder da hat jetzt schon jemand gesammelt, dann es respektieren und am nächsten Ort zu gehen.
Ja, ich habe einen Freund, der war Chefkoch und der hat ganz früh, also der hat mir, glaube ich, vor 20 Jahren hat er mir Löwenzahnglasse serviert, oder? Und Veilchenglasse und so. Und der ist so fast im Elsass gesehen und ist dann in die Wälder gegangen, go sammeln und hat dort wirklich Wildkräuter gesammelt im Wald. Und hat gesagt, auch mache ich es wie die Indianer. Erstens einmal nehmen wir nicht viel und zweitens sage ich immer Dankeschön.
Ja. Finde ich mega wichtig, ist auch eine Kernaussage, die ich immer finde, die ich an meinen Kursen immer versuche zu vermitteln. Wenn ihr nehmt, bitte bedankt euch. Einfach, ja, weil ich glaube, es ist super wichtig. Wir leben auf einem lebendigen Organismus, der uns 24/7 beschenkt. Und was hinterlassen wir? Und ein Danken ist bei 8 Milliarden Menschen, ihr werdet beschenkt, aber beschenkt. Bedanke euch auf eure eigenartige Weise, Art und Weise.
Ja. Im Frühling, oder, da ist es ja gerade so, da geht uns ja jedes Mal das Herz auf, oder? Weil da kommt das Blümchen und das Blümchen und dann hat das eine schöne Farbe. Und so. Das ist der helle Wahnsinn, oder? Da merkt man auch, die Leute sind schon in Anführungszeichen pflanzophil, oder? Sie haben also wirklich gerne Pflanzen. Sie blühen nämlich auch ein bisschen auf. Und deutet jetzt das zum Beispiel so, weil die Leute, die dann Bärlauch sammeln oder so machen, das sind vielleicht nicht nur, weil sie jetzt billiges Essen bekommen, sondern auch, weil sie den Blausch haben, wenn sie in die Natur gehen, oder?
Ich glaube auch, ja. Oder einfach, ja, dass achtsame Menschen sind. Aber es gibt sicher auch die anderen, die einfach Badwanne voll Bärlauch sammeln, weil sie jetzt gerade hat.
Und dann machen sie Besto für 5 Monate.
Besto für 5 Monate oder für 5 Jahre. Und dann auch merken, ja, vielleicht hast du nach einem Monat, eigentlich hat der Körper spätestens nach einem Monat eigentlich keine Lust mehr nach Bärlauch. Das ist auch der natürliche Zyklus wieder ein bisschen näher gekommen. Der wächst jetzt und in 5 Monaten.
Also jetzt sind wir ja März, oder? So bei diesen Temperaturschwankungen denke ich, wir sind eigentlich im April, aber wir sind noch im März. Jetzt hast du gerade vorher die Auswahl gesagt, von dem, was gekommen ist, jetzt oder jetzt schon da ist. Hat es das ganze Jahr durch immer wieder neue Wildkräuter, die kommen oder in neuen Stadien sind?
Genau, sie verändern sich. Jedes Lebewesen verändert sich. Und die Wildkräuter, wie jede Pflanze, durchläuft verschiedene Zyklen. Oder? Vom Frühling, in Sommer, in Herbst lagert man Gerbstoff ein, wird zäher. Jetzt ist die Zeit, wo man so in der Wildkräuterküche einfach kann eigentlich grasen kann. Und irgendwann muss man anfangen, etwas kleiner schneiden oder andere Blätter nehmen, genauer hinschauen oder sogar Blüten nehmen von einer Pflanze, weil es dort dann weil die dann besser sind. Also ja, die verändern sich, die einzelnen Pflanzen verändern sich.
Und dann gibt es solche, die, würde ich sagen, im Sommer erst richtig so ihre Wirkung entfalten.
Zum Beispiel die Schafgarbe, die hat jetzt die Wirkung in den grünen Blättchen. Und das ist eine starke Bitterstoff-Heilpflanze. Und aber im Sommer hat sie den Wirkstoff oder die ganze Heilkraft in den Blüten. Und schmeckt auch dann die Blüten in einem Risotto schmeckt ganz anders, viel aromatischer wie jetzt das grüne Blättchen. Also ist eine ganz andere Heilkraft, ist eine starke Frauenheilpflanze. Dann. Aber die kommt erst, die Blüte kommt dann erst im Juli oder so.
Die hat auch so eine Art Reifezyklus, den sie durchläuft. Ja, genau. Und dann hat sie einen Höhepunkt sozusagen.
So wie wir Menschen auch ein bisschen. Ja, ja, wir blühen ja in dem Sinne auch. Und dann verwelken wir langsam und ziehen uns wieder zurück mit die Wurzeln im besten Fall im Alter, wenn wir mit dem Zyklus gehen. Ja.
Genau. Ja. Also Wildkräuter, das ist so das eine. Einzelne Wildkräuter eignen sich vor allem, wie du sagst, zum Würzen, um etwas eine spezielle Note zu geben. Und dann gibt es aber wirklich Heilkräuter. Die sind ein bisschen anders.
Nein, für mich ich bin Phytotherapeutin, das ist Heilpflanzentherapie. Und für mich sind die identisch. Also eine Wildpflanze, jede einzelne, auch das da vor uns, das sind alles Heilpflanzen. Und darum ist es mir mega wichtig, ja, wie setze ich sie ein? Und klar, wenn ich sie in der Wildkräuterküche einsetze oder koche, dann werden natürlich diverse Inhaltsstoffe zerstört. Aber es ist immer noch eine Heilpflanze. Und ja, ich glaube, das ist wichtig zu beachten. Also es sind keine verschiedenen Pflanzen. Jede von diesen Wildpflanzen hat eine Heilkraft.
Und einzelne würde man jetzt halt vielleicht eher als Heilmittel essen und andere würde man eher als Tee trinken und andere genau. Wieder vielleicht als Globulus oder wie heisst das schon wieder?
Globuli, ja, in der Homöopathie, aber zum Beispiel jetzt der Bärlauch. Jetzt können wir ihn ja gerade essen, he? Für noch, vielleicht noch 3-4 Wochen. Nachher Blüten, dann können wir Blüten essen und nachher können wir irgendwann Zwiebeln essen. Aber was ist, wenn du eine Antibiotikatherapie hast und willst dich nachher wieder deinen Darm wieder aufstellen, dann wächst er ja nicht mehr. Und trocknen mit diesen Inhaltsstoffen kannst du nicht. Also das heisst, da in der Heilpflanzentherapie gehst du dann viel in, ja, welche Möglichkeiten gibt es für uns Menschen, zum Heilpflanzen zu konservieren. Und beim Bärlauch wäre es zum Beispiel jetzt eine Tinktur zu machen. Zum Beispiel, das wäre eine.
Mhm. Jetzt kommt mir gerade in den Sinn, dass ich diesen Winter mehrfach immer wieder Husten hatte. Und dann habe ich eine Efeu-Tinktur von.
Ja.
Und die hat echt gut geholfen.
Ja, das Efeu ist eine super Heilpflanze. Sehr wichtig zu wissen, dass man sie nicht im eigenen Gebrauch eine Tinktur daraus macht. Weil sie hat sehr viel Wirkstoff drin, also die sogenannten Saponin. Und wenn die zu viel sind, dann greift es die weißen Blutkörper an. Und darum einfach beim Efeu wirklich, du hast sie wahrscheinlich von CRS oder so gehabt. Und das ist, dann ist das natürlich alles geprüft, Wirkstoff geprüft. Und das ist eine super Tinktur, um auch den ganzen Schleim zu verflüssigen. Also ich finde, es gibt auch einen Hustensirup von Veleda. Das mache ich mit dem Efeu mache ich gar nicht natürlich im Hausgebrauch, weil ich einfach auch nicht, ich habe kein Chemielabor.
Aber es ist spannend, gell? Also, das heisst, wenn man so sich für Heilpflanzen interessieren oder für Wildkräuterheilpflanzen, dann nachher muss man schon ein bisschen bewusst umgehen mit diesen Pflanzen. Man sollte nicht einfach irgendwie für die Wild experimentieren.
Nein, absolut nicht. Also so wie du, wenn jemand wild experimentiert, gibt es einfach auch Pflanzen, die dich wirklich die gesund sind und ja. Die dich schädigen können. Und wo auch im zu viel, ja, was gut, also nur wirklich, nimm bei den Pflanzen das, was du kennst und wo du dich damit befasst hast.
Oder Gang in einen Kurs.
Oder Gang in einen Kurs. Ja, das ist eine Apotheke. Ich laufe auch nicht in die Apotheke rein und bediene mich wahllos an diversen Medikamenten. Und das ist da auch ein bisschen so. Also, ja, bist du bewusst, was du nimmst? Und wenn es einfach für die Wildkräuterküche ist, dann finde ich immer, dann nimmt man ja wenig. Und gerade nicht ganz gezielt. Dann nimmt man wenig und isst es gerade roh, dann ist es nochmal etwas anderes. Aber sonst, glaube ich, ist es wichtig zu wissen, ja, wer begleitet uns da rundherum im Grün. Oder so, wenn du vorher hast von den Natives, also von den Ureinwohnern von Amerika geredet, oder? Die gehen dort einfach mal ein bisschen probieren. Und was macht es in meinem Körper? Was löst es aus? Also das versuche ich immer mit den Teilnehmenden an meinem Kurs. Eben, was ist das? Was passiert, wenn ich ein Stückchen von einem Löwenzahn esse? Was passiert mit meinem Speichel? Was passiert in meinem Körper gerade? Ich glaube, das ist super wichtig, da einfach wieder auf den Körper anfangen zu hören. Weil dann, wenn wir das Gefühl wieder haben zu unserem Körper, dann könnten wir es vielleicht schon, ohne dass wir den Kopf dafür brauchen, uns kulinarisch durchnässen. Aber
also nach unserer Intuition gehen, sozusagen. Aber die Intuition dann muss eben treffsicher sein.
100%. Also ich würde mich nicht nur auf die verlassen. Da habe ich eine, die in der heutigen Gesellschaft halt nicht mehr so funktioniert wie noch vor, keine Ahnung, wie viele tausend Jahren. Ich gehe als Phytotherapeutin oder als Wildkräuterexpertin und ich beobachte auch seit, würde ich sagen, 30 Jahre beobachte ich einfach die Pflanzen und beobachte, was sie mit mir machen. Ich finde immer, das ist gleich wie in einer Beziehung. Wenn ich jemanden neu kennenlerne, dann habe ich einfach mal ein Bild. Und dann lerne ich jemanden kennen und gehe mit jemandem einen Weg. Und ich glaube, das ist mit den Pflanzen genauso. Du lernst sie immer besser kennen. Weißt, für was das sie sind, für was nicht. Aber wer haben sie gerne als ihre Nachbarn? Wo wachsen sie gerne? Warum wachsen sie dort gerne?
Wie bist du darauf gekommen, dass die Phytotherapie bzw. die Pflanzenwelt für dich so wichtig
ist? Ich wollte eigentlich immer Ärztin werden. Das ist dann aus Autoritätsgründen nicht gegangen. Ich habe das nicht so vertraut. Als ich dann sehr jung nach Zürich gezogen bin und sehr jung Mutter geworden bin, bin ich da immer wieder an der Limmat nachgelaufen. Und ich habe einfach die Natur super fest vermisst. Bis ich dann wie gefunden habe, ja, eigentlich auch da, wenn ich meine Augen wirklich öffne, dann finde ich sie auch da. Und das habe ich wie beibehalten. Und ich glaube, mich hat es so begeistert, dass ich überall in die Naturverbindung kommen kann. Und dass sie mich so stärkt und mir so viel Boden und Erdung gibt. Ich glaube, das hat mich nie, der Gewunder hat mich nie mehr losgelassen. Es ist einfach so ein andauerndes Lernen. Und ja, jetzt sind es 15 Jahre, dass ich Kurs gebe. Und es geht nicht weg, die Lust am Grün.
Hast du das Gefühl, die Leute, die zu dir kommen, haben auch so eine Art, kannst du sagen, Hunger nach Natur? Also
ich glaube, im Moment ist es ein rechter Hype, so Wildkräuter allgemein. Das sind sicher viele Leute, die es einfach mal Wunder nimmt, so mal reinzuschauen. Und ich habe schon das Gefühl, dort bediene ich recht gut, dass ich dann wie den Gewunder noch mehr Gewunder lassen werde. Und dann ist sicher auch viele Leute sind sicher auch verunsichert vom aktuellen Weltgeschehen. Und ja, es gibt natürlich Sicherheit, wenn du weißt, wie kannst du dich ernähren, wie kannst du dich heilen, was ist die Apotheke und das Restaurant, wenn mal der Coop oder die Migros nicht mehr aufmacht. Es sind sicher auch solche Leute. Ja, da einfach Menschen, die sich wieder mehr mit der Natur möchten befassen und einlassen. Ja.
Also mir ist irgendwann mal einfach klar geworden, dass wenn man sich eigentlich kümmert um den Planet, dann kümmert man sich eigentlich auch um den eigenen Körper.
Absolut, ja. Ja. Das stimmt, das ist ein schönes Bild. Ja. Oder ja, wenn man sich um den eigenen Körper kümmert, kümmert man sich auch im Grossen Ganzen um die Erde, um unseren Planeten. Für mich aktiver Naturschutz.
Und das führt mich nämlich zu zwei weiteren Fragen. Das eine ist, wir können ihn nicht nur immer nehmen. Mhm. Was können wir geben? Also jetzt, wenn ich ganz konkret denke an die Stadt und die Natur in der Stadt, wie können wir unterstützen, dass die möglichst vielfältig und lebendig bleiben.
Also ich glaube, schlussendlich ist vor allem, wer auch immer die Stadt bestimmt, wie sie aussehen. Ich glaube, das ist super wichtig, dass man wirklich auch Brachflächen in der Stadt respektiert, Nischen respektiert, die heutige Architektur darauf aufmerksam macht, wie es ökologisch wertvoll, zum Beispiel Vertikalbegrünungen, Dächer sind, die begrünt oder belebt werden. Da gibt es so viel, Ideen. Oder die ganzen Guerilla-Gardening-Sachen, wo man Samen nimmt von einer Pflanze und sie verstreut. Dass man seine Strebergärtli, seine Schrebergärten, Familiengärten, Balkon möglichst naturnah gestaltet, insektenfreundlich gestaltet. Das sind alles kleinste Sachen, die man einfach umsetzen kann.
Könnten wir Wildkräuter in unserem eigenen, auf dem eigenen Balkon anpflanzen? Oder ist Ihnen das zu langweilig?
Also meistens kommen sie einfach. Also eigentlich kannst du es so machen, dass du das nächste Mal, wenn es ein bisschen regnet, ein bisschen sumpfig ist, die Erde von deinen Schuhen nimmst und auf ein Balkonkistchen schabst. Und dann hast du 100% Samen an deinen Fußsohlen, an deinen Schuhsohlen, und dann kommen sie. Also die kommen eh. Also wenn du einfach ein Kistchen auf dem Balkon mit normaler Erde anstellst, dann hast du ein Jahr später die Wildkräuter, die zu dir wollen.
Wo die Vögel noch bringen.
Wo die Vögel bringen, wo, ja. wo die Luft bringt, wo du eben einfach irgendwo du bringst, dem das die Sachen anlangst.
Und das ist eben ein interessanter Unterschied, weil im Allgemeinen denkt man, Gärtnerin ist gestalten mit Willen, oder? Man kauft so ein Briefli mit Zömmli drin und dann tut man das in ein Kistchen tun. Also man hat eigentlich einen Plan, oder? Und das, was du sagst, ist planlos, weil es kommt eigentlich zu dir, oder?
Genau.
Also, aufgrund von einem anderen Plan.
Genau, bei den Wildkräutern ist es oft so. Und das finde ich einen mega spannenden Aspekt. Aber natürlich in meinem Garten, ich bin ja auch Gärtnerin, und dort möchte ich schon auch den Plan kombiniert mit dem Plan hören. Und ich glaube, das ist dann total spannend. Dort setzt Permakultur an. Das ist dann natürlich ein Riesenfeld. Ja, wie können wir so naturnah wie möglich unsere Gärten gestalten, sodass diese Pflanzen, dass die eigentlich das Mikroklima haben, das sie brauchen. Weil dann kommen sie eigentlich einfach auch so. Ja, das macht es immer noch.
Wenn du dir etwas wünschen könntest, sag mal jetzt für die Stadtnatur, von was müsste sie von dir aus gesehen mehr haben, damit sie wirklich, wirklich erblüht und zufrieden ist?
Ich wünsche der Stadtnatur ganz viele Leute, die sie erkennen. Die sie wirklich erkennen und in Verbindung mit ihr gehen. Weil es sind für mich ja auch Wesensheiten. Und wenn wir die erkennen, ich habe das Gefühl, die Natur freut sich so fest. Und das wünsche ich all diesen grünen Freunden hier rundherum, dass sie erkannt werden.
Das war wieder eine Folge von «Natur und Stadt» und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke der Sarah Zehnder von Grünkraft recht herzlich für ihre Zeit. Den Link zu ihrer Webseite und ihren Kurs findet man in meinen Shownotes. Wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge wissen möchte, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.